hat schon sehr, sehr schön gesagt. Wir sind einen Tag näher an der Wiederkunft des Herrn, als wir es gestern noch waren. Damit sind wir auch schon im Thema drin. Es geht weiter mit der Endzeit. Ich würde am Anfang kurz beten. Herr, du siehst, dieses Thema ist so weit und so groß und du siehst, wie schwer ich mich getan habe, repräsentative Stellen rauszusuchen und das Ganze, was du uns beschrieben hast, verständlich zu machen. Und ich mag dich bitten, Herr, dass das, was ich rausgesucht habe, das ist, was du möchtest, dass es die Gemeinde heute hört. Ich mag dich bitten, dass du derjenige bist, der heute spricht, dass du derjenige bist, der das Wort aufschließt. Und ich mag dich bitten, Herr, dass es gute Frucht ist, die ausgeht. Ohne dich ist es alles nichts und ich will dir dafür danken, Herr, dafür, dass ich heute diesen Dienst tun darf. Amen. Danke, dass ich wieder hier sein darf. Es ist tatsächlich jedes Mal wieder in der Vorbereitung so ein Hin und Her der Gefühle. Auf der einen Seite so ein Panik. Wie soll ich das alles nur irgendwie in eine Predigt zusammenbekommen? Was passiert denn, wenn ich irgendwie Unfug erzähle? Und auf der anderen Seite ist es so diese Freude, hey, ich darf wieder. Das ist schön und ich freue mich drüber. Wie gesagt, Frank hat es gerade angesprochen, wir sind weiter in der Endzeit. Das ist jetzt die 8. Predigt. Ich glaube, die vorletzte. Es kann sein, dass Ewald nächstes Mal nochmal irgendwie einmal alles zusammenzieht. Vielleicht auch nicht, mal schauen. Also, ihr habt es bald hinter euch. Ich habe gestern Abend bis um 10 oder so draußen noch gesessen und habe es irgendwie versucht zusammenzubringen und habe Stellen rausgekürzt und so weiter und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Predigt heute anfangen möchte mit Äffchen, Kapuzineräffchen. Wisst ihr, wie man Kapuzineräffchen fängt? Ich sehe begeisterte Gesichter. Wenn ihr ein Zoobetreiber seid, müsst ihr eure Kapuzineräffchen impfen. Und Kapuzineräffchen sind klein und flink und wendig und die haben ganz, ganz dünne Haut und auch nicht so viel Muskelgewebe. Das heißt, du kannst auch nicht mit einem Blasrohr oder so die Äffchen irgendwie anschießen, weil dann machst du in der Regel die Knochen kaputt. Das funktioniert nicht. Kapuzineräffchen musst du fangen. Jetzt sind die aber relativ schnell und flink. Und schlaue Menschen haben sich was ausgedacht. Kennt ihr diese Plastik-Wasserkanister? Gibt es zum Beispiel als 5-Liter-Kanister, als 2,5-Liter-Kanister. Und die gibt es auch zum Beispiel für destilliertes Wasser. Und wenn ihr so einen Kanister habt und ihr habt ein Brett, dann braucht ihr einen langen Schraubenzieher und dann schraubt ihr diesen Kanister einfach auf das lange Brett drauf und füllt ihn mit Nüsschen. Äffchen lieben Nüsschen. Und man muss den richtigen Kanister haben, der hat dann ungefähr so ein dickes Loch oben und ein Kapuzineräffchenhändchen ist ungefähr so klein. Und dann geht das rein und will sich die Nüsschen schnappen und greift Nüsschen. Dann ist die Hand ja aber größer, weil es hat Nüsschen in der Hand. Und es bleibt stecken. Jetzt könnte man sagen, ist ja eigentlich kein Problem, wenn das Kapuzineräffchen sieht, dass jetzt der Tierarzt auf das Kapuzineräffchen zuläuft, dann lässt es einfach die Nüsschen los und rennt davon. Kapuzineräffchen sind doof. Noch lacht ihr, ich zeige euch später, dass ihr es auch seid. Kapuzineräffchen lassen die Nüsschen nicht los. Die springen da rum und springen um dieses Ding rum und quieken erbärmlich laut. Es gibt Videos auf YouTube, sucht danach. Die haben Panik. Die haben Panik. Die sehen, dass der Arzt jetzt kommt und dass der Arzt in der Regel dann noch eine Spritze da hat. Aber die lassen die Nüsschen nicht los. Die lassen die Nüsschen nicht los. Dann werden sie am Ende geimpft. Und meistens muss man dann den Wasserkanister zusammendrücken, damit die Nüsschen aus der Hand rausfallen und dann kriegt das Äffchen immer mehr Panik und dann rennt es irgendwann davon. Okay. Kapuzineräffchen. Und weil euch Kapuzineräffchen alleine aber nichts bringen, lesen wir noch ein bisschen Bibel dazu. Und ich werde heute am Anfang mit euch ein paar Stellen mal anschauen. Wir steigen an einer Stelle ein, die wir letztes Mal schon gelesen haben, gehen dann ein bisschen weiter. Und ich werde am Anfang gar nicht so viel dazu kommentieren, sondern ich werde einfach nur mal ein paar Stellen mit euch anschauen, dass wir so ein bisschen breiteres Bild bekommen. Und dann steigen wir immer mehr und mehr und mehr in die Thematik ein. Gut, 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Wir lesen Vers 10. 2. Petrus, Kapitel 3, Abvers 10. Frank hat uns gerade die Einleitung gemacht, ihr wisst, worum es geht. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt und dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Erinnert's euch, vor 2 Wochen haben wir uns Christi Wiederkunft angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was wird sein, wenn er wiederkommt. Wird er einmal wiederkommen? Wird er mehrmals wiederkommen? Wir haben herausgefunden, er wird einmal wiederkommen und mit ihm kommt das Gericht. Und um dieses Gericht wird es heute detaillierter gehen. Ja? Wir sehen, es wird ein Tag sein, von dem wir noch nicht wissen, wann er sein wird, weil er wird kommen wie ein Dieb. Die Himmel werden vergehen, die Elemente werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden. Werke. Werke. Okay. Gericht, Werke. Offenbarung. Offenbarung 20. Das ist einfach ein paar Bücher weiter nach rechts. Ich lese ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Bücher und ein anderes Buch. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Widerwerke. Widerwerke. Wir gehen in Matthäus. Ja, wir haben uns ja überlegt in der ganzen Predigtreihe schon immer wieder, haben wir es gesagt, es gibt diese schweren Stellen, die irgendwie so ein bisschen komplizierter sind. Und wenn man von der schweren Stelle auf die leichte Stelle guckt, dann ist es irgendwie falsch rum. Wir wollen uns die leichten Stellen anschauen, um die schweren Stellen zu verstehen. Wir gehen in Matthäus. Matthäus 25. Jetzt kommt eine etwas längere Stelle und jetzt zeigen wir auch oder sehen wir auch, was es mit diesen Werken, von denen wir da die ganze Zeit lesen, auf sich hat. Matthäus 24 haben wir uns letztes Mal angeschaut, wie die Wiederkunft sein wird. Da hat Christus davon erzählt, was passieren wird, wenn er wiederkommt. Matthäus 25 geht dann los mit dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Alle Jungfrauen sagen zu Jesus, Meister, oder zu dem Bräutigam in diesem Gleichnis, Meister. Die glauben alle, dass der Bräutigam kommen wird. Aber manche sind vorbereitet, manche nicht. Die, die nicht vorbereitet sind, zu denen sagt Christus, ich kenne euch nicht. Danach lesen wir die Geschichte von den Talenten. Ja? Alle, die diese Talente von ihrem Herrn empfangen, der auszieht, um ein neues Reich zu gewinnen, wissen, dass ihr Herr wiederkommen wird. Alle wissen es, alle glauben an ihren Herrn, alle wissen, dass das ihr Herr ist. Und der Herr sagt, hey, ich gehe aus, ich werde wiederkommen. Und das ist der Kontext, in dem wir jetzt weiterlesen. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, Matthäus 25, Vers 31, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. denn, Achtung, jetzt kommt's, mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich, war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Der König wird zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, ihr habt etwas getan, ein Werk habt ihr vollbracht, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gab mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf, nackt und ihr bekleidetet mich nicht, krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Er wird ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Diesen Feuersee, von dem wir gerade in der Offenbarung gelesen haben, ewige Strafe, ewiges Leben. Das ist nicht was, was so ein bisschen ist und dann ist es rum, sondern ewig. Wir werden uns heute viel über diese Werke unterhalten, sehr viel. Und wenn euch das jetzt ein bisschen unsicher macht, am 4. Februar 2018 und am 18. Februar 2018, nee, doch, 4. und 18., ja, hat der Ewald die Sola-Reihe gepredigt. Allein aus Glaube, allein aus Gnade. Wenn euch das jetzt verunsichert, was wir heute durchmachen. Ich versuche, dass es euch nicht verunsichert, aber wenn es euch doch verunsichern sollte, hört euch das nochmal an. Ja? Es geht um Werke, Werke sind wichtig, aber allein aus Glaube, allein aus Gnade. 4. Februar, 18. Februar 2018, efg.ditzingen.de/predigtdownload. Nochmal zum Nachhören. Nur, dass wir da ganz, ganz sicher sind, weil das will ich nicht angreifen. Ja? Nicht im Geringsten. Es ist trotzdem wichtig, dass wir uns auch mit den Werken beschäftigen, weil die kommen hier andauernd vor und die scheinen wichtig zu sein. Und wie wichtig sehen wir in 2. Korinther. Schlag mal den 2. Korintherbrief auf, Kapitel 5. Der Vers 10. Korintherbrief, Paulus schreibt an die Gemeinde. So wie ich zu euch als Gemeinde spreche. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Wir alle, auch wir aus der Gemeinde, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit wir empfangen, was wir durch den Leib vollbracht haben. Gutes oder Böses. Wir haben uns gerade ein paar Sachen angeschaut, was Gutes und was Böse ist. Gutes, die Kranken besuchen, Leute einladen, dem Durstigen zu trinken geben. Böses haben wir uns auch ein bisschen was angeschaut. Und wahrscheinlich werdet ihr alle kennen, Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Sünde, einer. Nicht der vielen Sünden, nicht der jedes Mal, wenn du 210 voll hast, kriegst du einen Bonus, ist der Lohn der Tod. Nein, eine Sünde, eine reicht. Könnt jetzt gleich nochmal nachdenken, ob ihr mal einen Kranken nicht besucht habt, ob ihr mal einem Hungernden, ja, wenn ihr durch die Stuttgarter Königstraße durchgelaufen seid und da saß einer und es war offensichtlich nicht rumänische Bettelmafia, sondern es war wirklich ein Obdachloser und ihr habt ihm nichts gegeben. Dem Durstigen nichts zu trinken gegeben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir schauen uns mehr an. Galater. Auch wieder Kapitel 5. Verse 19 bis 21. Ich mag euch einfach so ein Bild machen. Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ich will euch nicht sagen, wie ihr seid, aber ich kann es euch an mir sagen. Ich hatte ein paar Jahre Zeit, bevor ich Christus kennenlernen durfte. Wir gehen durch Unzucht, ja. Unreinheit, ja. Ausschweifung, ja. Götzendienst, ja. Zauberei, nein. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, ja. Selbstsüchteleien, andauernd und immer noch. Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, jupp. Trinkgelage, nicht mehr, aber ja. Völlereien, ja. Dergleichen, ja, auch. Ich weiß nicht, vielleicht sieht es bei euch anders aus. Aber das bin ich. So wie es da steht, das bin ich. Und dann steht danach, die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir macht das Gänsehaut. Was haben wir vorher gelesen? Die Elemente werden im Brand zerschmelzen. Ewiger Feuersee. Ewige Pein, ewiges Leid, ewige Strafe. Mir macht das Angst. So ein bisschen. Ich habe bei der Solerei gut aufgepasst, deswegen macht es mir weniger Angst, aber wenn das alles dadurch erledigt ist, dass ich an Christus glaube, warum finde ich es hier wieder? Warum finden wir an so vielen Stellen und ihr könnt mir glauben, ich habe gestern von knapp 36 Stellen auf 15 ausgedünnt. Und bei den 36, die waren auch vorher schon ausgedünnt. Warum finden wir so viel über Werke in Bezug auf die Gemeinde? Warum finden wir so viel drüber? Weil es wichtig ist. Wir beschäftigen uns nicht gerne damit. Warum beschäftigen wir uns nicht so gerne damit? Ich will so gerne Römer lesen, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese Römer sehr, sehr gerne. Römer 4. Ich lese mal die Verse 5 bis 8. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Deswegen beschäftigen wir uns wenig mit Werken. Weil wir sagen, hey, glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Was braucht es dafür? Dass ihr an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Glaube. Glaube ist so einer dieser Punkte. Das ist ja schön, oder? Nur Glaube. Und dann reicht das, oder? Das ist ja genug. Ja, es ist genug. Aber es ist nicht alles. Ja. Es sind zwei Seiten der Medaille. Und wir vergessen ganz, ganz oft die zweite. Ja, wenn du glaubst an den, ja, dann wird dir Sünde nicht zugerechnet. Das ist der erste Part. Das ist schon mal gut. Das ist wichtig. Johannes. Ihr merkt, ihr müsst viel blättern, bevor wir ganz an den Punkt kommen, an dem es runder wird. Johannes Kapitel 6. Ab Vers 28. Christus spricht. Und die Volksmenge fragt ihn. Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich. Ja, Entschuldigung, ich war weiter oben, aber den Part habe ich rausgeworfen. Entschuldigung. Ab Vers 28, mein Fehler, sorry. Die Volksmenge will wissen: Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er, also Gott, gesandt hat. An denjenigen glaubt. Nicht dem glaubt, nicht, dass ihr glaubt, was Jesus euch sagt, sondern dass ihr an mich glaubt. Glaube. Und Glaube ist ein bisschen mehr, als wir das häufig machen. Es gibt ein wunderschönes Buch, das heißt Glaube ist kein Gefühl. Und das ist so wahr. Glaube ist ein Dreiklang. Und ich möchte es euch mit Einkaufen beschreiben. Glauben ist wie Einkaufen. Oder auch nicht. Samstagmorgens. Wer von euch geht samstags einkaufen? Okay, die anderen gehen in diesem Bild samstags einkaufen. Es ist Samstagmorgen und ihr fahrt einkaufen. Und ihr wisst, es wird ein großer Einkauf, ihr seid mit dem Auto unterwegs. Und ihr fahrt los und ihr erkennt auf der Hälfte des Weges, ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Ich kann nicht bezahlen. Das ist schön. Erkennen ist schon mal gut. Das ist der erste Schritt. Aber alleine das Erkennen bringt euch nichts. Wenn ihr jetzt weiter in den Laden fahrt und ihr räumt euren Einkaufswagen voll und ihr stellt euch ans Kassenband und die Kassiererin sagt, hey, 82 Euro bitte oder 40 oder keine Ahnung, für wie viel Geld ihr üblicherweise einkauft an einem Samstag für die ganze Woche. Und ihr sagt dann, nächstes Mal zahle ich doppelt. Die Kassiererin sagt, vielleicht gibt es kein nächstes Mal. Ja, heute wäre das Ding gewesen. Wo ist das Geld? Kann ich es vielleicht aufschreiben? Nein, kannst du nicht. Geld. Erkennen bringt euch nichts. Ihr müsst auch akzeptieren, dass ihr da nicht hinkommt. Aber auch wenn ihr erkennt und akzeptiert, das heißt, ihr sitzt im Auto und ihr wisst, dass wenn ihr dann eure Waren aufs Band legt, dass ihr nichts damit anfangen könnt, dass ihr nichts bekommt, dass ihr wieder leer aus dem Laden rausgehen werdet. Auch wenn ihr das akzeptiert, es bringt euch nichts. Es bringt euch nichts. Ihr müsst was tun. Was müsst ihr tun? Umdrehen. Umkehren. Es hilft alles nichts. Und wenn ihr den Termin, den ihr für den Nachmittag geplant hattet, verpasst, wenn es euch zeitlich nicht mehr reicht, wenn Dinge sonst irgendwie passieren, wenn es euch dann auf den Keks geht, dass ihr dann 15 Kilometer umsonst verfahren habt, Zeit, die ihr hättet mit was anderem verbringen können. Es hilft nichts. Ihr müsst umkehren, ihr müsst umdrehen. Es bringt nichts. Und das Erkennen und das Akzeptieren alleine hilft aber nicht. Ich kann intellektuell erkennen, dass Christus Gottes Sohn ist. Ich kann das erkennen. Und ich kann akzeptieren, dass ich brauche, dass er für mich und meine Schuld gestorben ist am Kreuz, damit ich leben kann. Habe ich gelesen. Kann ich akzeptieren. Okay. Aber ohne die Entscheidung, ich will dran glauben und ich will dran glauben, dass er der Herr ist und die Konsequenz, die aus dieser Entscheidung resultiert, ist es nicht fertig. Es ist wertlos. Es ist wertlos. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, ihr braucht es nicht aufschlagen, ich lese es euch einfach nur kurz vor, Jakobus. Jakobus 2, der Vers 20. Oder ich lese ab Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ja, dann geht es nicht weiter, dann geht es weiter um Abraham. Und in Vers 22 geht es dann weiter. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte. Und der Glaube aus den Werken, was wurde? Vollendet wurde. Der Glaube wird aus den Werken vollendet. Glaube ohne Werke ist nutzlos. retten euch Werke. Nein! Nein, tun sie nicht! Nur die Gnade Gottes rettet euch. Nur seine Liebe, nur Christus rettet euch. Aber der Glaube ohne die Werke ist nutzlos. Wir lesen davon, wie Paulus Schätze sammelt im Himmel. Warum? Er sagt, er möchte die Belohnung haben. Ihr werdet auch gerichtet. Die Sünden werden euch nicht zugerechnet. Das haben wir gerade gelesen. Die Sünden werden euch nicht zugerechnet. Christus hat dafür bezahlt. Bedeckt, raus, Schluss, vorbei. Gucken wir nicht an. Aber es bleiben Werke da. Und es sollten die guten Werke sein. Es sollten die guten Werke sein. Und noch was anderes passiert in dem ganzen Kontext. Wir gehen wieder in 2. Petrus. Der Dramaturgie halber lesen wir jetzt die Verse, die gerade davor gestanden werden. 2. Petrus 3, die Verse 8 und 9. 2. Petrus 3, die Verse 8 und 9. Dies aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern, und jetzt kommt's, das ist so wichtig, er ist langmütig euch gegenüber, euch in der Gemeinde, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur was? Zum Glauben kommen? Zur Buße kommen. Buße. Wisst ihr, wie ihr Werke tun könnt? Indem ihr Nüsschen loslasst. Immer wieder ein Nüsschen loslassen und euch zu Gott wendet und sagt, hey, ich habe Nüsschen losgelassen, ich krieg's nicht hin, alleine. Aber hilf mir. Ich kann aus mir heraus keine Werke tun. Schau mich an, ich hänge mit meinem Arm da drin, bei diesen blöden Nüsschen. Ich kann's nicht, aber du kannst. Du kannst. Du musst mir helfen. Buße hat im Prinzip den gleichen Dreiklang wie der Glaube, den wir uns gerade angeschaut haben. Buße ist praktisch der letzte Teil des Dreiklangs, den wir uns gerade angeschaut haben. Nur ist er wieder unterteilt in drei Teile. Ich muss wieder erkennen, Sünde ist Verbrechen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Einer Sünde. Ich muss erkennen, dass Sünde ein Verbrechen ist. Aber nicht gegen irgendjemand anderen, sondern gegen Gott. Ich habe selber das erlebt und auch in Gesprächen immer wieder festgestellt, dass das Problem bei Buße ist, dass man ganz oft ein falsches Verständnis von Buße hat. Buße ist irgendwie Reue. Buße ist eins von diesen christlichen Wörtern. Wir haben viel christliche Fachsprache. Da gibt es Bekehrung, da gibt es Reue oder Buße und lauter so viele Worte. Und wir unterhalten uns aber nie wirklich über so eine Definition drüber. In der Fahrschule lernst du, wenn die Ampel rot ist, musst du halten. Ja, das ist ein Regelwerk, das gilt für alle. Und alle lernen das auswendig. Wenn man irgendwie ein Studium macht oder eine Ausbildung, lernt man da auch Fachvokabular. Ja, im technischen Bereich lernt man, das ist nicht ein Inbus, ja, das ist ein Innensechskantschlüssel. Ja, und dann weiß jeder, worum es geht. Ja. Alle lernen das auswendig und wissen, das ist das. Wenn ich in der Juristerei bin oder wenn ich in der Medizin bin, da hat alles einen ganz konkreten Namen und alle lernen die gleichen Namen am Anfang auswendig, dass man eine Sprache hat. Wir machen das ganz oft nicht. Gerade bei so Buße zum Beispiel. Reden wir viel zu selten drüber. Ist auch kein so schönes Thema. Es tut immer ein bisschen weh. Was ist Buße? Buße ist, ich erkenne, dass jede Sünde, die ich tue, dass die ein Verbrechen gegen Gott ist. Und ich erkenne das an. Ich akzeptiere das. Was akzeptiere ich? Dass das, was in der Bibel drin steht, das, was Gott mir sagt zum Thema, wie sollst du ein Leben führen, wie sollst du eigentlich dein Leben eigentlich oder tatsächlich leben. Er hat ein Buch drüber geschrieben. Hier, lohnt sich zu lesen. Das ist wahr und das hat Aussagekraft für mich. Das ist der Maßstab. Nicht der Maßstab da draußen. Ich fahre gern Auto und ich zeige euch, was keine Buße ist. Ich weiß jetzt schon, dass wenn ich später nach Hause fahre, ich den Berg hier hinten hochfahren werde. Das ist eine 30er-Zone. Und ich weiß, dass jede Sünde gegen Christus gerichtet ist. Jede. Ich weiß es so gut, intellektuell habe ich so gut verstanden, dass ich hier vorne stehen darf und dass ihr mir erlaubt, dass ich euch davon erzähle. Ich weiß das. Ich weiß es wirklich. Und ich akzeptiere, dass das, was Christus geschrieben hat, dass das gilt. Und ich weiß, dass der Maßstab nicht die 3 km/h Toleranz sind bei einem Blitzer, sondern dass der Maßstab ist, dass ich die Gesetze zu halten habe. Ohne Diskussion. Ich weiß das. Ich habe das verstanden. Ich akzeptiere das auch. Und ich bereue es sogar regelmäßig, dass ich zu schnell fahre. Ich habe jetzt, Dienstag habe ich meinen Geschäftswagen abgeholt, den neuen. Ich habe einen Steinschlag am Donnerstag drin gehabt. Hat lang gehalten, meine Windschutzscheibe. Wäre ich an der Stelle langsamer gewesen, hätte ich den vermutlich nicht gehabt. Ich bereue das. Ich bereue das wirklich, dass ich an der schnellen Stelle gefahren bin. Aus dem falschen Grund aber, oder? Warum bereue ich es? Weil es mir irgendwie wehgetan hat, wegen der Strafe. Ich hab auch Angst vor der Strafe. Ja? Aber das ist nicht Buße. Das ist Reue. Und dazu noch aus den falschen Gründen. Buße ist es, wenn eine Entscheidung dazu kommt. Buße ist, wenn die Entscheidung dazu kommt, dass ich später da oben in mein Auto einsteige und ich fahre den Berg mit 29 hoch. Das ist Buße. Weil ich weiß, da ist Sünde in meinem Leben und weil ich weiß, diese Sünde ist nicht in Ordnung. Und wenn es noch so eine kleine Sünde ist wie eine Geschwindigkeitsübertretung, es ist Sünde. Buße ist es erst, wenn ich das Nüsschen loslasse und sage, Herr, ich glaube an das, was du gesagt hast. Und du siehst, ich mache den Schritt. Ich kann es nur nicht. Ich kann es nur nicht. Das ist das Werk, das Christus freut. Schlag mal auf Matthäus. Matthäus 11, die Verse 28 und 29. Ihr habt so einen wundervollen Gott, ich habe so einen wundervollen Gott. Wir haben vorher ganz, ganz schön gesungen. Spielt erstmal keine Rolle. Christus spricht hier, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ja, vorher haben wir davon gesungen, dass wir diese Ruhe wollen und brauchen. Nehmt auf euch mein Joch und, Achtung, lernt von mir. Nicht nehmt auf euch mein Joch und seid perfekt, sondern lernt von mir. Lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir haben gesungen, jeden Tag ein bisschen sterben. Das ist Buße. Buße ist nicht einmal bei meiner Bekehrung. Das ist der Start. Das ist der Start. Das ist da, wenn Glauben passiert, wenn diese Entscheidung passiert und Glaube da ist. Das nennen wir übrigens Bekehrung, Fachsprache. Buße und Glaube kommen zusammen und ich wende mich an Christus zu und ich sage, Herr, ich kann es nicht allein. Ich habe es verstanden, ich habe es erkannt, ich habe es akzeptiert und ich will mein Leben danach ausrichten, weil ich weiß, ich kann nicht. Ich kann nicht. Das ist Bekehrung. Aber Buße ist Lifestyle. Buße ist nicht, habe ich jetzt einmal gemacht, habe ich rum. Buße ist Lifestyle. Buße ist jeden Tag ein bisschen sterben, jeden Tag die nächste Nuss loslassen und sagen, Herr, ich komme immer noch nicht raus aus dem blöden Ding. Hilf mir. Wie? Wie? Relativ kurz, bevor ich tatsächlich zum Glauben gekommen bin, hatte ich ein Ford Mondeo mit 116 PS, Kombi. Und ich war damals im Odenwald auf dem Internat. Und der Odenwald hat tolle Strecken, tolle Kurven. Und was ich da gerne gemacht habe, ich habe Motorradfahrer gejagt. Und im Frühjahr, wenn die Motorradfahrer noch nicht so tief drin waren und noch nicht so ganz in ihrer Materie drin waren, habe ich relativ gut mitgehalten. Und Es gibt eine Straße, die ich seitdem auch nicht mehr gefahren bin. Da geht den Berg leicht hoch. Dann kommt eine Rechtskurve. Und oben gibt es eine Linkskurve. Und ich bin zwei Motorradfahrern hinterhergefahren auf dieser Rechtskurve. Und ich war zu schnell. Deutlich zu schnell. Meine Reifen haben so laut gequietscht, dass die beiden trotz Motorradfahren und trotz Helm auf dem Kopf angefangen haben zu gucken. Die waren schon eine Kurve weiter, konnten das dann hervorragend sehen. Der eine hat angehalten. Ich bin im Gegenverkehr, es kam glücklicherweise nichts entgegen, bin ich über die weiße Linie drüber und habe zwei von diesen Pinguinen mitgenommen. Tolles Geräusch, wenn dein Auto die überrollt. Und nach dieser Rechtskurve ging es links den Berg runter. Und ich habe die Zeit gehabt, da rauszuschauen, weil ich wusste, ich habe es jetzt ist eh rum. Ich habe es eh nicht mehr in der Hand. Also ich habe das Lenkrad schon ganz nach rechts. Entweder greifen die Reifen und ziehen mich wieder rein oder es ist eh rum. Und ich konnte da runterschauen und ich habe beim schräg nach vorne runterschauen, habe ich gesehen, da waren abgesägte Bäume. Das heißt, wenn ich runtergefallen wäre, ja, hätte ich mich logischerweise über den Abhang gedreht und hätte durch mein offenes Fahrerfenster vermutlich einen von diesen Baumstümpfen geknutscht. Damals habe ich erkannt, ich muss was in meinem Leben ändern. Da ist irgendwo was, das ist was ganz falsch. Das ist ganz falsch. Ich habe angehalten, ich habe gezittert, aber es war mir egal. Es war mir irgendwie egal, weil was wäre schon passiert? Ich wäre halt tot. Ich habe damals ganz, ganz viel verstanden danach. Aber dieses Nüsschen vom zu schnell fahren, ich krieg's nicht weg. Ich krieg's nicht weg. Und aus mir heraus werde ich es auch niemals wegbekommen. Es geht nicht. Ich weiß nicht, was ihr für Nüsschen habt. Ich weiß nicht, wo ihr eure Schwierigkeiten habt. Aber ich bitte euch von Herzen, tut Buße. Macht's nicht so halbherzig wie ich. Räumt wirklich auf. Frank hat es vorher gesagt, wir sind einen Tag näher dran am Wiederkommen. Das Wiederkommen wird sein wie ein Dieb in der Nacht. Ihr wisst nicht, wann er wiederkommt. Was wollt ihr tun? Was sind die Werke, die ihr sammeln wollt? Ja, eure Sünden werden euch nicht angerechnet. Aber was sind die Schätze, die ihr sammeln wollt? Was ist das, was ihr tatsächlich hinlegen wollt und sagen wollt? Hier, Herr, freut's dich? Ich hoffe, es freut dich. Christus hat gesagt, ich habe euch Stätten oben bei meinem Vater bereitet. Ich habe euch Wohnungen bereitet. Glaubt mir, ihr werdet auch mit einer Einzimmerwohnung beim Herrn unglaublich glücklich sein. Wie cool wäre eine Villa. Mit Pool. Tut Buße. Tut die gerechten Werke. Tut das Richtige. Ewiges Feuer, ewige Pein, das macht doch keinen Spaß. Wir gehen nochmal in Offenbarung rein. Diesmal Offenbarung 21. Da haben wir letztes Mal reingespickelt. Wir haben bei meiner letzten Predigt haben wir da den ersten Vers gelesen, weil wir gesagt haben, neuer Himmel, neue Erde. Das war unser Start, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir ein Bild von dem Tag der Wiederkunft und jetzt können wir in die Offenbarung rein. Da mag ich heute mit euch weiterlesen. Offenbarung 21, Abvers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreib's auf, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang, das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst.
Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein.
Ist das schön? Ist das gute Botschaft? Aber den Feigen und Ungläubigen, mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen, und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wenn du noch keine Beziehung mit diesem Christus hast, wenn du im Glauben diesen Schritt der Umkehr noch nicht getan hast, das heißt nicht, dass du perfekt sein musst. Das kannst du nicht sein. Das wirst du vermutlich auch nicht schaffen. Wenn du diesen Schritt des Umkehrens noch nicht getan hast, bitte tu's. Bitte tu's. Geh hin und sprich mit ihm und sag ihm, hey, ich glaube, dass du da bist. Ich habe es erkannt, ich habe es verstanden, ich akzeptiere das auch. Bitte hilf mir, dass ich auch mein Leben danach ausrichte, dass ich diese Entscheidungen treffe. Sag's ihm. Und er wird dir helfen. Und er wird dir die Möglichkeit geben zu lernen. Und wenn du diesen Schritt schon getan hast, aber da ist Sünde in deinem Leben, da ist Verfehlung in deinem Leben, tu Buße. Tu Buße. Ich habe gut reden. Ich kann es selber auch nicht. Aber guckt, welches Nüsschen ihr loslassen könnt. Welches Nüsschen ihr heute loslassen könnt. Ihr habt wahrscheinlich mehr als eins. Ich habe mehr als eins. Tut Buße. Lasst Nüsschen los. Jeden Tag eins. Einen guten Tag auch mal zwei oder drei. Tut es. Ihr habt es vorher sehr, sehr laut gesungen. Du hast mehr für uns als, oder du hast mehr für mich als Illusionen. Da steht's, mein Wort ist wahrhaftig. Wenn das stimmt, und so laut wie ihr gesungen habt, gehe ich davon aus, dass ihr das wirklich glaubt, dass das, was in diesem Buch steht, stimmt. Tut Buße. Amen.
Lasst uns das, was der Chris in der Predigt gesagt hat, einfach eine Gebetsgemeinschaft zusammenfassen und vor den Herrn bringen. Dafür danke ich dir, dass ich wirklich
beten kann, was du für Furchte in mir schon getan hast. Und es ist gut, dass ich auch wieder daran erinnert werde, dass eben noch vieles im Argen ist und dass ich dich darum bitten will und dass du mir hilfst, darüber hinwegzukommen, loszulassen und dass du mir aber auch eben diese große Gnade schenkst, die ich am Ende immer brauchen werde.
Danke, Herr, für jede Sünde, die du mir neu zeigst. Danke für jedes Mal, dass du mich überführst. Danke dafür, dass ich erkennen darf vor dir und vor meiner Gemeinde, wo ich mich versündige gegen dich. Ich mag dich bitten, Herr, dass du mir hilfst, meine Sünde auszuräumen. Amen.
Amen.
Ich danke dir, dass du durch dein Wort redest und ich danke dir dafür, dass du immer wieder neu durch deinen Geist rufst und rufst und rufst. Danke dir, dass du derjenige bist, der Buße schenkt. Danke dir, dass du derjenige bist, der uns dahin leitet, der uns dahin bringt, der uns dazu führt, dass wir auf die Knie gehen. Ganzheitliche Buße tun, will ich bitten für mich, Herr, dass du mich in meinem Leben dorthin bringst, dass du mich dorthin leitest. Das Leben von meinen Geschwistern will ich auch bitten. Schenk du das, Herr. Gib uns deinen Blick, gib uns deine Perspektive. Mach uns die Dinge bewusst, so wie sie tatsächlich stehen vor dir. Bewege du uns, immer wieder neu umzukehren und zu dir.
Amen. Amen.
Ja, danke, Herr, dass du weißt, wie solche Materialien wir gemacht sind. Das sind nur Staub und das sind Menschen und wir machen immer wieder Fehler. Und es gibt auch viele Nüsse in meinem Leben, Bereiche, wo ich da keinen Sieg habe, wo ich auch immer wieder falle, wo ich einfach nicht vorankomme. Ich lege dir das hin, Herr. Ich schaffe es auch nicht allein. Ich brauche Hilfe von dir, von der Gemeinde, von vielen anderen Menschen, damit ich das überwinden kann, meine Schwächen, meine Fehler. Aber ich danke dir, dass du immer wieder weiter mit mir vorangehst, dass du mir auch zeigst, dass du wirklich gutes Ding für mich hast, aber die sich wirklich lohnen, wo wirklich Freude da ist, wo wirklich eine lohnende Belohnung da ist und dass ich wirklich das auch loslassen kann, was mich noch fernhält, was mich noch zurückhält. Ja, lass mich einfach das erkennen, dass du wirklich gute Dinge für mich hast. Gute Pläne, gute Geschenke, ja, gute Dinge, die ich wirklich gut gebrauchen kann. Ja, danke dir, dass du unseren Glauben belohnst, dass wir, wenn wir Werke für dich tun, dass wir das nicht umsonst tun, sondern dass du alles, jedes einzelne Ding, das wir für dich tun, auch belohnen wirst. Ich danke dir, Herr. Danke, dass wir den großen Lohn bei dir bekommen werden, wenn wir für dich leben und Werke für dich tun. Irgendwas sei dir, Herr.
Amen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du ins Kreuz gegangen bist, dass du unsere Schuld gesühnt hast. Und ich danke dir, dass wir mit jedem Mal, wenn wir wieder fallen, zu dir kommen dürfen und dich um Vergebung bitten. Herr, du siehst, dass selbst wenn wir uns ganz dick anstrengen, und uns fest was vornehmen, dass es keine Minute später schon wieder anders schlafen kann und wir schon wieder fallen. Aber ich möchte danken, dass du das gesühnt hast und mach uns das bewusst und lass uns dankbar werden und lass uns bewusst werden, welches Geschenk das ist. Geh du jetzt mit uns in die kommende Woche und führe und leite du uns und sei du bei uns jeden Tag.